Wir wollen noch ein Gebet sprechen. Ihr Musiker, ihr könnt noch mal kurz stehen bleiben. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir die Ehre geben und dich anbeten. Heute an diesem Himmelfahrtstag, wir feiern die Thronbesteigung deines Sohnes. Und davon haben wir auch eben in diesen Liedern gesungen. Herr, dass du der König bist und dass du auch der Herr dieser Welt bist. Und das ist unsere große Hoffnung, die uns auch immer wieder Zuversicht gibt, Herr, auch für unseren Alltag. Herr, wir sind hier noch im Stress und im Kampf. Hier ist noch vieles unentschieden und vieles umkämpft. Aber wir wissen, dass du der Sieger bist. Und so freuen wir uns, dass wir heute dich loben dürfen und dich ehren dürfen, Herr. Amen. Es gibt eine Geschichte zum Himmelfahrtstag, die ich schon manchmal erzählt habe. Vielleicht kennt ihr sie gefällt mir so gut. Der sowjetische Staatschef Brezhnev besuchte einmal die Bundesrepublik und zwar am Himmelfahrtstag. Und der Übersetzer hatte nun kein Wort für Himmelfahrt. Das kannte man im sowjetischen Russland nicht mehr. Und er begrüßte dann die russische Delegation mit der Übersetzung für Himmelfahrt. Herzlich willkommen zum Tag der Luftwaffe. In einem offiziellen großen Veranstaltung. Also herzlich willkommen zum Tag der Luftwaffe. Ist natürlich nicht ganz richtig haarscharf vorbei. Aber daran merken wir, wie es vielen Menschen auch in unserer Zeit geht. Himmelfahrt sagt uns kaum mehr was. Ich glaube, das Vatertag kam mal ursprünglich von Herrentag, Tag des Herrn. Und da wir nächste Woche Muttertag haben und die Männer so arm dran sind, hat man also noch einen Vatertag hinterhergepackt. Aber um was geht es wirklich? Es geht um Folgendes. Weihnachten wurde der Sohn Gottes Mensch, kam zu uns auf die Erde, wurde einer von uns. Und Himmelfahrt geht der Sohn Gottes wieder zurück in den Himmel. Aber er hat in der Zwischenzeit hier auf der Erde eine ganze Menge bewirkt. Himmelfahrt heißt, dass der auferstandene Jesus die Sünde und den Tod besiegt hat. Und dass er nun zurückgekehrt ist in den Himmel und dass er dort zur Rechten Gottes sitzt oder an die rechte Seite Gottes erhoben wurde. Und so heißt es in 1. Petrus 3, Vers 22, er sitzt an Gottes rechter Seite und alle Engel und Gewalten und Mächte beugen sich vor ihm. Und das ist unsere Situation heute Morgen. Und deswegen können wir und dürfen wir Gott anbeten und ehren, denn wir haben neue Machtverhältnisse. Und vielleicht brauchst du das für deine Lebenssituation, dass es dir auch nochmal ganz klar von oben, von Gott her, deutlich wird und gesagt wird, wir haben einen König und der hält unser Leben in der Hand, auch wenn hier noch nicht alle Geschichten gut ausgehen. Das ist jetzt mal ein Palmsonntag, wie ihn Jesus wirklich verdient hat. Kein Palmsonntag, wo nachher wieder die Hälfte mit Steinen nach ihm wirft und ihn kreuzigen will, sondern er wird im Himmel willkommen geheißen und sein Vater geht ihm entgegen und er nimmt den Platz in Anspruch, der ihm wirklich zusteht. Und damit ändern sich unsere gesetzlichen Grundbedingungen, unter denen wir leben. Paulus hat das mal in Philipper 2, Vers 9 gesagt. Da hat er gesagt, darum hat ihn auch Gott erhöht. Und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Es gibt nur einen Namen, den wir im Leben und im Sterben uns wirklich merken müssen. Und das ist der Name Jesus. Er ist der letzte Name, er ist der einzige Name, er ist der große Name, der genannt wird. Und wenn er jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, was bedeutet das? Das bedeutet, er ist für ewig mein und dein erster Ansprechpartner. Er ist die wichtigste Person in der Weltgeschichte. Alles läuft über ihn. Die rechte Hand des Königs, das wusste man im alten Orient genau, das war der erste Berater des Königs, der die meisten Entscheidungen oder alle Entscheidungen mit dem König besprach. Der wichtigste Mann des Staates. Und Gott sagt zu seinem Sohn, das bist du. Mein Sohn, Jesus Christus. Und wenn es um die Errettung geht, geht nichts an ihm vorbei. Das ist die Botschaft, die wir Himmelfahrt feiern und an die wir uns erinnern. Ich möchte uns heute Morgen noch einmal diesen Text vorlesen aus Apostelgeschichte 1 und möchte dann über drei Punkte kurz etwas sagen. Apostelgeschichte 1, ich lese uns mal die Verse 3 bis 11. Dort wird uns berichtet, wie das vor sich ging mit der Himmelfahrt. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Und bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis euch der Vater sendet, was er oder den sendet, den er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe mit euch schon darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich dann wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, sagte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, ja bis an das Ende der Erde. Und nicht lange, nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Und während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Und sie sprachen, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Und als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Soweit der Text. Von drei Abschieden möchte ich uns heute Morgen erzählen. Der erste Abschied, den wir von den Jüngern lernen können, der war notwendig und das ist bei uns ganz ähnlich, ist der Abschied von einer Utopie, von einer falschen Vorstellung. Jesus war nach seiner Auferstehung ja 40 Tage bei seinen Jüngern gewesen, war ihnen immer wieder erschienen und sie hatten zusammen sicher auch manche Geschichte im Alten Testament ausgelegt. Er hatte ihnen über das Reich Gottes erzählt. Und die Erwartung der Jünger ging trotzdem immer wieder nicht auf dieses Reich Gottes, das Jesus meinte, sondern auf dieses irdische Reich. Immer wieder dasselbe. Und man fragt sich, wenn man das in der Häufigkeit sieht im Neuen Testament, haben die eigentlich nichts gelernt, diese Jünger? Warum immer wieder diese Frage? Jetzt, ich stelle mir vor, was wäre meine letzte Frage an Jesus gewesen, bevor er zum Vater zurückkehrt. Ich weiß es nicht. Aber wieder dieselbe Frage, die sie nun schon ein Leben lang gestellt haben. Herr, wann wirst du das Reich in Israel wieder aufrichten? Ich glaube, ich hätte mir mal was Neues überlegt. Ich bin mir nicht so sicher. So ist das mit unseren Spezialfragen, den Fragen, die uns so ganz besonders interessieren. Davon waren die Jünger einfach geprägt, dass die Römer aus dem Land geworfen werden sollten, dass Israel wieder hergestellt werden sollte, der Thron Davids wieder aufgerichtet werden sollte. Und immer wieder war das ein Thema und immer wieder waren sie auch bereit, dafür sogar Wege zu beschreiten, die absolut gegen Jesus waren. Einmal gehen sie mit ihm durch ein Dorf und die Leute reagieren nicht so positiv, da sagen die Jünger, Herr, sollen wir Feuer und Schwefel auf sie regnen lassen? Und Jesus, nein. Das wollen wir nicht. Ich bin gekommen, um den Menschen die Rettung zu bringen. In einer anderen Situation hat Petrus schon das Schwert in der Hand. Und Jesus sagt, nein, Schwert wieder wegstecken. Darum geht es nicht. Es geht um was anderes. Es gibt so viele Versuche von den Jüngern, Jesus mal zu sagen, wie man denn jetzt so richtig der Messias ist. Wie man das macht. Also wie ist man so richtig der Messias, wie das auch notwendig ist. Und immer wieder muss Jesus sich wehren gegen diese Vorstellung. Kommt euch das bekannt vor? Mir kommt das bei mir sehr bekannt vor. Unser Problem ist, dass wir oft nicht so richtig verstehen, was Gott will. Und dann haben wir und entwickeln wir sonderbare Wünsche, die wir Gott auch immer wieder vortragen und immer wieder vortragen. Und glaubt mir, Gott hört jeden dieser Wünsche. Er weiß, was dein Herz bewegt. Und es mag einen Zeitpunkt geben, wo dieser Wunsch erfüllt wird, aber es gibt Wichtigeres, Größeres. Und das Problem ist, dass wir manchmal dann im Grunde genommen immer nur wieder unsere vorgefasste Meinung bestätigen wollen. Bei dem auch, was wir von Gott hören oder an einer Predigt hören. Kennt ihr das? Also die Bestätigung einer vorgefassten Meinung aus Nebensätzen. Also ich erzähle euch was von hier vorne und die Botschaft kommt aber doch so bei euch an, wie ihr sie von vornherein verstehen wollt. Ihr hört nur das, was ihr hören möchtet. So sind wir Menschen. Wir hören selektiv, wir hören nicht richtig hin. Und dann kommt es zu solchen Missverständnissen. Ah, Jesus ist unglaublich geduldig. Und wenn du heute wieder mit dieser Frage zu ihm kommst, die du ihm schon so viele Jahre immer wieder stellst, und dann wird er das wieder gerne annehmen und er wird wieder geduldig antworten. Und trotzdem gibt es vielleicht Größeres als deine Frage. Wisst ihr, manchmal, da werden in unseren Köpfen so Utopien geboren. Eine Utopie, das muss man im Griechischen sehen, das wird zusammengesetzt aus dem Wort nicht, nämlich U, und Topos, Ort, also ein Nichtort. Sehr interessant. Eine Utopie ist ein Nichtort, das heißt, wir klammern uns in unseren Gedanken an einer schönen Vorstellung fest, die aber eigentlich unausführbar ist, die die Rahmenbedingungen verkennt und die auch unrealistisch ist. Das gibt es manchmal. Und wisst ihr, wenn einem das klar wird, dass man so eine Utopie bei sich aufgesessen ist, das ist so schmerzhaft. Und ich weiß jetzt nicht, was bei dir diese Utopie ist. Es gibt ja verschiedene Formen von Utopien. Es gibt fromme Utopien, zum Beispiel, dass Menschen dachten, wir können einen Gottesstaat errichten, in dem alles toll ist. Oder es gibt vielleicht eine Gemeinde, in der die Sünde aufhört, in der wir alle perfekt sind. Oder es gibt vielleicht ein Leben als Christ, in dem es keine Krankheit mehr gibt. Gott wird mich auf jeden Fall heilen. Oder die Utopie, dass wir mit unserem Können Gemeinde bauen können und alles geht durch die Decke und wir sind plötzlich 5000 Leute. Das sind Utopien, die zerbrechen manchmal. Ihr wisst weder Zeit noch Stunde, sagt Jesus seinen Jüngern. Das müsst ihr Gott überlassen. Aber es gibt auch persönliche Utopien und die sind noch schmerzhafter, wo Gott uns enttäuschen muss. Vielleicht bei einer Sache, die uns so wertvoll war. Na, wir alle haben Hoffnung, vielleicht den richtigen Partner im Leben zu finden. Die Hoffnung, gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Ach, ich könnte euch so viele Dinge nennen. Ihr habt ja euren Wunsch im Kopf. Und Jesus möchte uns ja all diese Dinge erfüllen. Aber manchmal sind das auch Utopien. Es sind gar nicht die entscheidenden Fragen, sondern die entscheidenden Fragen sind, oder Sache ist, dass Jesus ja sein Reich mit uns bauen möchte, solange wir hier auf der Welt unterwegs sind. Und da sind wir manchmal sehr selbstzentriert. Es soll mir gut gehen. Es geht immer sehr viel um uns, um unsere Anliegen. Aber manchmal verstehen wir nicht, dass es sich dabei um Utopien handelt und Jesus uns etwas Größeres zeigen will. Etwas Größeres. Die Jünger zum Beispiel haben gedacht, wann wirst du dein Reich in Israel wiederherstellen? Jesus hat gesagt, Leute, die Welt ist mein Reich. Viel größer, viel größer. Und die Jünger haben gedacht, wir werden hier miteinander in Israel den Thron wieder aufrichten, den Thron Davids. Aber Jesus sagt, ich bin der König dieser Welt, Leute, und ihr werdet in die ganze Welt ausgesendet. Und das ist das Wunderbare. Manchmal macht Gott so eine kleine Tür zu, und das ist schwer für uns, aber er kann eine ganz neue, große Tür aufmachen. Das ist der erste Abschied in dieser Geschichte. Von so etwas müssen sich die Jünger verabschieden, ist ihnen schwergefallen. Das zweite, sie müssen sich auch von ihrer liebgewonnenen Rolle verabschieden. Himmelfahrt ist ja ein Schock für die Jünger. Aus zwei Gründen. Erstens, ihnen wird Jesus weggenommen. Das ist schon mal ein großes Problem, weil ohne Jesus macht das doch alles keinen Sinn. Und ich stelle mir vor, wie Petrus sich erinnert an das Kreuz von Golgatha und an diese Stunden unter dem Kreuz, wie er da versagt hat. Und er wird sich gesagt haben, wie soll denn das ohne dich gehen, Jesus? Das funktioniert doch nicht. Wir können das nicht ohne dich tun. Wo willst du denn jetzt hingehen? Aber sie müssen verstehen, dass bei Himmelfahrt ihnen nicht Jesus weggenommen wurde, auch uns nicht, sondern Himmelfahrt bringt uns Jesus in einer ganz neuen Art und Weise in unser Herz, in unser Leben hinein, so wie es früher gar nicht möglich gewesen wäre. Jesus sagt mal in Johannes 16, Vers 7, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kann ja der Tröster nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, dann will ich ihn zu euch senden. Jesus ist gegangen, aber in dem Moment, wo er selber zurückgeht zum Vater, beginnt das dritte Zeitalter dieser Welt. Das dritte Zeitalter dieser Welt ist das Zeitalter des Heiligen Geistes und der Gemeinde. Und das konnten die Jünger nicht wissen. Als sie dann einige Zeit später zu Pfingsten in diesem Gebäude zusammensitzen, kommt dieser Geist Jesu auf sie herab, auf jeden Einzelnen und ist in unfassbarer Intensität bei jedem von ihnen. Und Petrus hätte sich keine Sorgen machen müssen. Er hatte Angst, wie wird das, wenn ich der Fels sein soll? Wie wird das mit der Gemeinde, wenn Jesus weg ist? Ich kenne mich doch. Aber er war nicht mehr nur Petrus, sondern Christus in ihm. Wie wichtig, dass wir uns das auch wieder bewusst machen, dass wir selbstbewusst sind. Christus wirkt in uns. Wir sind hier nicht allein unterwegs und wir sind nicht verloren angesichts der vielen schweren Dinge, die da draußen in der Welt passieren. Wir haben einen König, der in uns gegenwärtig ist. Das ist so das eine. Die andere Sache ist aber gleichzeitig natürlich auch herausfordernd. Jesus übergibt uns Himmelfahrt eine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Also uns gefällt es ja mehr, Hurra zu schreien im Hintergrund. Und ich glaube, das bewegt die Jünger auch in diesem Moment. Sie wollen gerne, dass Jesus König wird und sie wollen in seinem Zug mitlaufen. Aber sie wollen doch nicht selbst Verantwortung übernehmen. Sie wollen Hurra rufen, gut drauf sein und vielleicht einen guten Ministerjob. Aber doch nicht selber sich aufmachen, auch in das Leid dieser Welt. Das ist das, was Himmelfahrt auch geschieht. Den Jüngern wird angekündigt, Leute, ich werde das nicht machen, sagt Jesus. Ich übernehme das nicht, das müsst ihr machen. Ihr seid diejenigen, die dann hinaus in die Welt gehen müssen, um meine Botschaft weiterzugeben. Das verlangt von uns eine unglaubliche Mündigkeit. Da sind wir gefordert. Wir sind in einen Kampf gestellt. Und ich glaube, deswegen steht hier nochmal, dass die Jünger zweifelten. Ich weiß nicht, ob sie an Jesus zweifelten, weil das war beeindruckend, als er so langsam in den Wolken verschwand, sondern sie zweifelten daran, dass tatsächlich aus diesen mickrigen, wenigen Leuten eine Bewegung werden könnte, die die Welt verändert. Wie können wir das schaffen? Aber da gibt Jesus uns eine klare Anweisung. Er sagt, Leute, wenn ihr das alleine versucht, in dieser Welt etwas mehr Ordnung zu schaffen und die Liebe hinauszutragen in die Welt, dann wird das nicht, sondern ihr müsst warten, sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 3. Wartet eben auf den Heiligen Geist, auf diese Dynamis Gottes. Und noch einen letzten Abschied, den die Jünger dann vornehmen müssen. Sie müssen sich sozusagen von einem letzten Luftschloss trennen, nämlich von diesem Blick in den Himmel. Als Jesus entschwindet, da blicken alle in den Himmel. Ist doch logisch, oder? Sie gucken Jesus hinterher und fast ist das so, als wenn sie gar nicht mehr darauf achten, was er dann sagt. Ich wüsste auch nicht, ob ich das könnte. Ich wäre auch so gebannt von diesem Wunder, das ich da sehe, dass ich vielleicht nicht mehr zuhöre. Das ist der Grund, warum die Engel dann zu ihnen sagen, so Leute, genug geguckt. Was guckt ihr? Was starrt ihr Jesus hinterher? Und da sagt der Engel ihnen, also das Wunder kann es ja wohl nicht sein, weil ich sage euch, so wie ihr ihn habt weggehen sehen, so wird er wiederkommen. So wird es in der Schrift bezeugt. Und diese übernatürliche Welt, die gibt es. Und ihr werdet das erfahren. Das wusstet ihr doch. Daran kann es ja jetzt nicht liegen. Die Sache ist, lenkt euren Blick von diesem frommen Blickwinkel jetzt weg, dahin, wo Jesus hinschauen würde, nämlich in die Welt. Das viel größere Wunder, das wartet jetzt zu Hause auf euch, in Jerusalem, da wo ihr lebt. Er hat euch ja einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, ihr werdet empfangen, den Heiligen Geist, und ihr werdet Zeugen sein. Zeugen sein in der Welt, in der ihr zu Hause seid. Und das wird Auswirkungen haben. Also die Engel zwingen sozusagen unseren Blick weg von diesem großartigen Ereignis auf den Ort, an den Jesus uns auch gerne haben möchte, wo er uns gerne sehen möchte, nämlich in der Welt. Und nun ist es ja so, wir lieben heilige Momente. Ist das toll, ne? Im Lobpreis Gott anzubeten. Danke euch, dass ihr heute die Musik macht als Musikteam. Das ist super. Gott zu anbeten in der Musik, tolle Gottesdienste zu feiern. Was ist es motivierend, wenn wir als große Gemeinde zusammenkommen? Ne, wäre auch noch motivierender, wenn wir jetzt 1000 Leute wären. Das würde uns doch alle unfassbar motivieren. Und stellt euch vor, diese tollen Geistesgaben, die hier zusammenkommen, oder Gaben von Menschen, Musiker und Moderatoren. Das ist doch alles so wahnsinnig motivierend. Und jetzt sagt Jesus uns, Leute, das Herz von Gott und das Herz auch von Anbetung steckt nicht in diesen Dingen. Freut euch dran, praktiziert das. Aber das Herz liegt nicht im Starren nach da oben irgendwo, sondern das Herz Jesu liegt darin, dass wir uns aufmachen zu den Menschen an Christi Stadt. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch immer wieder gemacht habe. Meine größten und tiefsten Erfahrungen mit Gott habe ich gemacht, wenn ich mit Menschen ganz hier unten auf der Erde Zeit verbracht habe, die in Not waren, die in Schwierigkeiten waren. Manchmal sogar, wir haben es eben in diesem Lied gesungen, wenn wir uns im Dreck dieser Welt befinden. Wenn man das in dieser Liedzeile liest, kann man sich vielleicht sogar für den Moment daran stoßen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Jesus kam in unseren Dreck. Jawohl, genau so ist es. Und in diesem Dreck, sagt Jesus jetzt, da werdet ihr mir begegnen. Auch in den Gottesdiensten. Aber ganz besonders da, wo ihr euch konfrontieren lasst mit Hunger, mit Krankheit und mit Armut. Starrt nicht in den Himmel, sondern folgt meinen Spuren nach. Was für eine radikale Aussage das ist, das muss man sich nochmal so vor Augen führen. Ihr kennt doch alle diese alte Frage, Herr, wo bist du bei all dem Leid? Wer hat die nicht schon mal gestellt? Herr, wo bist du bei all dem Leid in der Welt, bei dem Hunger, bei Krankheit und Armut? Antwort Gottes, nicht in den Himmel starren, sondern die Leute in Afrika brauchen frisches Wasser. Ich weiß das und ich möchte, dass ihr hingeht und ihnen dieses Wasser gebt. Die Kinder in den Slums brauchen Hilfe. Ich weiß das, aber ich habe mich dazu entschlossen, euch dahin zu senden, ihnen Wasser zu geben. Ich weiß, dass dieses Beispiel ein bisschen hinkt, weil es scheinbar Gottes Macht einschränkt und scheinbar unseren Auftrag in so einen sozialen Bereich abschiebt. Das möchte ich nicht sagen. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Ich möchte sagen, dass wir die Arme und Beine Jesu sind. Und wenn wir das tun und als Arme und Beine Jesu uns verstehen, dann sind wir sein Leib. Und dort, wo sein Leib ist, dort wird seine Liebe ausgegossen und Menschen erkennen Jesus Christus. Und Jesus sagt uns heute, bringt mich dorthin zu diesen Menschen. Bringt mich dorthin und ihr werdet sehen, dass ich an eurer Seite bin. Und ihr werdet erleben, dass der Heilige Geist immer noch Großes tun kann, auch heute. Ich habe vor einiger Zeit ein älteres Gemeindemitglied besucht. Und wisst ihr, was mir dieses Gemeindemitglied dann gesagt hat? Es hat gesagt, also Bastian, mir geht es gut, aber meine Beine machen nicht mehr so richtig. Da habe ich mich dran erinnert gefühlt, wenn wir heute mal Gott fragen würden, Gott, wie geht's dir? Ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, mir geht's gut. Warum soll Gott, geht's bestimmt gut. Aber er würde sagen, ja, aber meine Beine, die funktionieren nicht immer so, wie ich das will. Und jetzt klingt das wieder so, als müssten wir etwas leisten und tun. Überhaupt nicht. Wir sind nur die Beine. Bringt mich dort einfach hin. Lebt euren Glauben ganz authentisch. Versucht niemanden zu überreden, sondern bringt mich dorthin. Seid als Christen, als Persönlichkeiten einfach bereit, einzustehen für die Wahrheit des Evangeliums. Das ist das, was uns wieder in der Himmelfahrtsgeschichte begegnet, wo wir herausgefordert werden. Ich wiederhole euch das nochmal kurz und stell das als Frage, formuliere es als Frage. Wo musst du dich von einer Utopie in deinem Leben lösen? Manchmal enttäuscht Gott unsere Erwartungen, aber er enttäuscht uns nie. Er enttäuscht uns nie. Hab den Mut, dich zu lösen. Das Zweite, wo musst du deine Rolle neu verstehen? Dem Heiligen Geist ist es wichtig, dass er Einfluss durch dich nimmt in deiner Umgebung. Jesus braucht Zeugen, Nachfolger, nicht nur Bewunderer. Und das Dritte ist, wo müssen wir uns, und vielleicht auch du dir, Gummistiefel anziehen, um draußen im Erntefeld einfach wieder neu Christus zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch zum Schluss noch mal erinnern an das, was Thomas Schech letzte Woche hier zu uns gesagt hat. Wer da war, konnte das als ganze Predigt genießen. Der hat erzählt, wie er seine Frau kennengelernt hat und das fand ich sehr schön. Thomas Schech, Leiter der Allianzmission. Er hat erzählt, dass seine Frau, die auch Christin war, damals einen krassen Satz zu ihm gesagt hat, als sie noch nur befreundet waren. Sie hat zu ihm gesagt, du kriegst mich nur, wenn du mit mir in die Mission gehst. Das ist schon eine krasse Aussage. Aber er hat sich davon nicht abschrecken lassen, sondern er hat verstanden, dass ihr das geistlich wirklich ein Anliegen war. Sie wusste, dass Gott sie gesendet hat in eine bestimmte Aufgabe. Aber der Vergleich mit Jesus, der ist super. Ist der, wir wollen immer gern seine Kraft spüren. Wir wollen tolle Gottesdienste erleben. Und Jesus sagt uns manchmal, ihr kriegt mich nur, wenn ihr euch mit mir aufmacht in mein Erntefeld. Dann kriegt ihr mich. Dann bin ich da, da könnt ihr mit mir rechnen. Wir wollen zusammen beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du so eine Geduld mit uns immer wieder hast. Und deswegen dürfen wir dir heute auch unsere Wünsche bringen. Herr, und oft sind es ja gar keine Utopien, oft sind es ja wirkliche Wünsche, die aus unserem Herzen kommen. Und du hast ganz sicher auch eine Antwort für uns. Die ist für jeden Einzelnen anders. Aber Herr, zeig uns auch, wenn wir einer Utopie aufsitzen. Zeig uns auch, wenn wir vielleicht für uns wichtige Fragen zu wichtig nehmen und wenn wir mehr hören sollten, was denn du uns fragst. Herr, dann wollen wir den Mut haben, dir das zu geben. Denn du hast uns einen Auftrag gegeben, Herr, den wir gerne erfüllen wollen. Und so danken wir dir, Herr, dass du im Himmel einfach auch über uns und deine Gemeinde wachst, dass du bei uns bist und dass du uns segnen willst. Danke für diesen wunderbaren Tag heute. Herr, segne du ihn uns noch. Herr, segne uns auch die Gemeinschaft und auch gleich dann das gemeinsame Mittagessen. Du bist gegenwärtig, Herr.